Die tragen sozusagen als Doppelpärchen die Tradition fort. Deshalb sind das für mich die Top 2 Partner im Sport.
Diesen Namen Heiner Brandt habe ich irgendwie nie vergessen. Der hat mich geprägt da mit seinem Schnurrbart oder Walrossbart oder wie man das nennt.
Wir wollen natürlich erstklassige Sportlerinnen und Sportler haben, aber sie müssen eben auch Menschen sein.
Warum sollte ein Bobfahrer auf der Wade Werbung haben?
Um die Besten der Besten zu bekommen, musst du Prämien an den Start bringen.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast Sportbusiness Kompakt. Wir haben uns etwas Neues einfallen lassen und zwar eine Rubrik mit dem Namen Top 3.
Die Top 3.
Genau, und die funktioniert so, dass sowohl Gerhard als auch ich, erstmal hallo von meiner Seite auch, Entschuldigung, dass ich das vergessen habe, dass Gerhard und ich uns jeweils irgendwie Top 3 aussuchen. Das kann alles Mögliche sein. Wir haben jetzt heute Top 3 Trainer und Top 3 Partner im Sport. Aber keine Angst, nur weil wir eine neue Rubrik haben, heißt das nicht, dass die drei Fragen an Gerhard rausfallen. Die sind zwar heute nicht dabei, aber ihr werdet sie alle 2 Wochen weiterhin hören. Keine Sorge. Ich weiß, ihr seid da immer gespannt drauf.
Komm, lass uns mal anfangen. Ich fange mal an mit Top 3 Partner. Mir ist aufgefallen, wenn wir über Sponsoring und Vermarktung nachdenken, dann meinen wir meistens Einzelsportler oder eben ein Team, Mannschaftssponsoring. Aber ganz, ganz selten ist, wenn eben Paare, möglicherweise Verheiratete, gemeinsam auftreten und gemeinsam Werbung machen. Und das fand ich eigentlich ganz faszinierend. Und deshalb würde ich gerne mal meine Top 3 Partner im Sport im Sinne der ökonomischen Verwertung einmal benennen. Nummer 1, wie ich finde, Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic. Ja, ich finde dieses Paar für mich persönlich super sympathisch. Einmal davon abgesehen, dass sie in ihrer sportlichen Karriere keine Probleme hatten, keine Skandale hatten. Und jetzt sozusagen als Paar zu Hause, im Garten, in der Wohnung für Thom Baumärkte. Wer hat an Thom Baumärkte gedacht, bevor die angefangen haben, dafür Werbung zu machen? Bei der Modefirma Brax haben sie eigene Kollektionslinien entwickelt. Ich muss sagen, die sind für mich perfekt und eben so eine Besonderheit, eine Rosine im Sportbusiness, dass die gemeinsam für etwas stehen und der Wert, der über allem immer steht, heißt Respekt. Finde ich klasse.
Bin ich voll bei dir. Ich habe mir die Serie oder den Film über Bastian Schweinsteiger angeguckt, fand ich mega gut und da sind die beiden auch so sympathisch und als richtiges Powerpaar und wie sie sich gegenseitig unterstützen, wird da auch deutlich und das finde ich einfach top und vermarktungstechnisch hast du ja gerade schon gesagt, ja, bin ich bei dir, finde ich super.
Top 2 ist für mich Rosi Mittermeier, kennst du wahrscheinlich nur noch aus den Geschichtsbüchern, lieber Lennart, und Christian Neureuther. Also das ist unsere Gold-Rosi gewesen und Christian Neureuther natürlich auch als Ski-Ass. Und was ich besonders gut finde ist, dass sie jetzt gar nicht mehr so sehr den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen im Vordergrund haben, sondern ist eher so das soziale Engagement. Noch genauer gesagt das Umweltengagement. Und das haben sie weitergegeben an ihren Sohn Felix Neureuther, der mit Miriam Neureuther verheiratet ist. Und die tragen sozusagen als Doppelpärchen die Tradition fort. Deshalb sind das für mich die Top 2 Partner im Sport.
Kann ich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so viel zu sagen, aber da vertraue ich deiner Meinung und deinem Instinkt.
Danke, Lennart.
Sehr gerne, immer doch.
Steffi Graf und Andre Agassi, das dürfte dir aber was sagen.
Das sagt mir was. Ja. Meine Mutter ist großer Tennisfan.
Ah, schöne Grüße an deine Mutter, unbekannterweise. Jetzt kennen wir schon aus der letzten Folge deinen Bruder.
Ja, klar.
Mal sehen, ob dein Papa auch noch zum Zuge kommt.
Schauen wir mal, gucken, wie ich den integrieren kann.
Also Steffi Graf, brauchen wir nicht drüber nachdenken mit Boris Becker, die Galionsfiguren für das Tennis in Deutschland mit einigen Problemen im familiären Umfeld, um mal nur den Vater by the way zu erwähnen. Dann in die USA gezogen mit Andre Agassi, haben sich eigentlich aus dem aktiven Sport mehr oder weniger wirklich komplett rausgezogen, keine großen Showkämpfe, aber extrem kinderfreundlich und Kinder-Charity-mäßig unterwegs. Wenn ich denke, wie viele Millionen das Paar investiert hat, um eben Häuser für Kinder zu bauen und denen praktisch kostenlos zu übergeben und das tägliche Charity-Angebot jetzt eben nicht zum Thema Umwelt, sondern für die Zukunft eines jeden, nämlich Kinder. Und deshalb sind für mich Graf und Agassi Top 3 Partner im Sport.
Ja, hört sich super sympathisch an. Kann ich dir dann nur zustimmen von dem, was du so erzählst. Gut, ich mache mal weiter mit meinen Top 3 Trainern. War gar nicht so einfach tatsächlich, weil es gibt ja unendlich viele gute Trainer, aber ich musste sie finden und ich habe sie auch gefunden. Ich fange mal an mit Sepp Herberger, eine Fußballlegende für mich. Ich kann gar nicht sagen, ob er so ein richtig guter Trainer war. Da ist ja so ewig her, aber wenn ich irgendwie in Berührung mit einer Weltmeisterschaft oder mit einem WM-Titel komme, den ich nicht miterlebt habe, dann ist es einfach 54.
Und Gott sei Dank hast du gesagt, ich bin nicht Zeitzeuge gewesen.
Nee, so frech bin ich dann auch nicht. Ne? Ich ärgere dich gerne mit den drei Fragen, aber dann hören wir auch auf. Nee, und ich finde dieses Zitat von ihm cool. Wie war das nochmal?
11 Freunde.
Nee, dieses mit der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Also schon eine Legende. Und erster WM-Titel für Deutschland. Musste ich einfach mit reinnehmen in meine Top 3.
Es tut mir leid, aber ich stimme dir zu.
Dankeschön, Dankeschön. Eine andere Sportart als Fußball, Heiner Brandt. Handball, WM oder EM, 2007 war die WM im eigenen Land. Und da war ich 10 Jahre alt, aber diesen Namen Heiner Brandt habe ich irgendwie nie vergessen. Der hat mich geprägt da mit seinem Schnurrbart oder Walrossbart oder wie man das nennt. Cooler Typ einfach. Und dieser Titel, da war richtig Handball-Euphorie in dem Jahr. Da kann ich mich noch dran erinnern, obwohl ich gerade mal irgendwie 10 Jahre alt war und das ewig her ist. Aber super Handballtrainer. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber irgendwie ist der mir in Erinnerung geblieben und steht natürlich auch für sportlichen Erfolg im Jahr 2007. Stimmst du mir da auch zu oder bist du da raus?
Ja, Heiner Brandt ist wirklich jemand, der sozusagen über allem steht, denn er hat ja in Gummersbach, das ist ja auch mit VfL Gummersbach, eine der, sagen wir, der Bayern München Vereine im Handball gewesen und da war eben sehr erfolgreicher Handballspieler selber, Bundestrainer und eben jemand, der, auf den man hört, auf den man heute noch hört, also jetzt auch bei der Handball-Europameisterschaft wird er ein gern gesehener Ratgeber sein. Heiner Brandt ist einfach eine Konstante im Handballsport und eben auch als Trainer.
Ja, gut, danke, dann fühle ich mich da bestätigt. Und ja, meine absolute Nummer 1, auch weil ich ihn halt so miterlebt habe, aber ich würde jetzt normalerweise sagen, mein Schalker Herz blutet da, aber es stimmt eigentlich einfach nicht, weil Jürgen Klopp ist einfach so ein cooler Typ, ein super erfolgreicher Trainer über Mainz, über Dortmund, über jetzt Liverpool. Und er ist einfach, ist so eine Marke, das ist einfach so ein cooler Typ, er haut Sprüche raus, einen nach dem anderen, aber nie unsympathisch, auch wenn er mal sauer ist, sagt immer seine Meinung und ja, seine sportlichen Erfolge sprechen einfach für sich. Deswegen konnte ich nicht anders um ihn auf Nummer 1 setzen. Ich hoffe, du stimmst mir auch dazu.
Ja, Jürgen Klopp ist wirklich, sagen wir mal, ein Menschenfänger. Der weiß, wie er mit Menschen umgehen muss, damit sie beste Leistung bringen. Dass die alle Fußball spielen können, die da in den Mannschaften sind, das ist klar. Aber sie eben zu persönlichen Höchstleistungen zu bringen und zu einer Gesamtmannschaftsleistung zu bringen, das ist eben das große Geheimnis von Jürgen Klopp. Und gerade weil die vielen Clubs, die du erwähnt hast, und bei Mainz fing es ja dann praktisch an, zeigt einfach, es geht nicht darum, einfach da an der Seitenlinie zu stehen, die Mannschaft gewinnt sowieso, sondern er hat es immer geschafft, aus Mannschaften und Spielern das Beste rauszuholen. Und ja, deshalb sage ich auch da, vollkommen gut gewählte Entscheidung, Top-3-Trainer Jürgen Klopp.
Was mir aufgefallen ist bei meiner Wahl, so unterbewusst, ich habe die einfach so aus dem Kopf heraus entschieden, aber als ich dann drauf geguckt habe, habe ich gemerkt, okay, wie bin ich jetzt auf die 3 gekommen? Und es war immer eine Mischung aus sportlichem Erfolg und Persönlichkeit oder Marke. Irgendwie, was das zu bedeuten hat. Also diese beiden Sachen waren für mich einfach elementar wichtig, um diese Auswahl zu treffen.
Ja, und ähnlich habe ich es ja auch gemacht. Da haben wir sozusagen die gemeinsame Schnittmenge. Wir wollen natürlich erstklassige Sportlerinnen und Sportler haben, aber sie müssen eben auch Menschen sein. Und das vermissen wir möglicherweise, wie im letzten Podcast besprochen, an Novak Djokovic.
Ja, aktuell auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, wir gehen rüber zu unserem Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, und das nennt sich Litfaßsäule Wintersport. Gerd, sag mal, warum sagen wir zum Wintersport Litfaßsäule?
Ja, da müssen wir uns zunächst mal mit dem Begriff der Litfaßsäule beschäftigen, ob du es glaubst oder nicht. Es gab einen Ernst Litfaß und der hat Mitte des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt 1855, sich überlegt, er stellt da mal so eine Säule in Berlin auf und beklebt die teilweise mit Zeitungen, ne? Großkopierte Zeitungen, weil früher konnte sich nicht jeder eine Zeitung leisten oder die Auflagen waren nicht groß genug. Und dann sind die Leute um diese Säule rumgelaufen und haben dann eben gelesen, was so aktuell ist. Dann kamen tagesaktuelle Verlautbarungen der Stadt dazu und so ging man dann immer rundherum und hat sich informiert. bezogen auf den Sport. Übrigens gibt es von diesen Litfaßsäulen immer noch 50.000. Das ist eine relativ große Zahl, aber sie haben natürlich ein bisschen ausgedient im Vergleich zu den anderen großen digitalen Werbeformen, die man so im Stadtbild sieht. Bezogen auf den Sport, insbesondere auf den Wintersport, nimmt man das, weil es eben so eine Art Logo-Friedhof gibt. Wenn man sich einen Eishockeyspieler vorstellt, der ist ja wirklich von Kopf bis Fuß mit Logos ausgestattet, aber so eine richtige Wahrnehmung fällt schwer. Und wir wollten uns mal anschauen, ob und inwieweit man im Wintersport überhaupt Geld verdienen kann als Litfaßsäule.
Ja, macht Sinn, wenn man sich die Sportler anguckt. Vor allem, man kennt es im Fußball, sage ich jetzt mal, da hast du vorne auf dem Trikot was und vielleicht am Ärmel, das war's. Und die andere Vermarktung findet ums Spiel herum. Aber im Wintersport ist es echt extrem, dass der Sportler selber, was die Werbung angeht, da ein bisschen im Fokus steht. Und wenn man sich einfach mal, bevor wir uns jetzt Zahlen angucken, können wir mal einfach gucken, wie ist das, wenn du dir die einzelnen Disziplinen anguckst, wie Eisschnelllauf, Skeleton, Rodeln, was auch immer. Wo ist da überhaupt Werbung? Wenn wir mal Eisschnelllauf haben wir uns mal angeguckt, da haben die Werbung auf dem Oberschenkel, auf der Brust und auch auf dem Kopf gehabt.
Ja, ich glaube, alle Formen der Wiedergabe von Logos hat natürlich mit der Wiedergabe im Fernsehen zu tun. Also auf gut Deutsch, auf der Rückseite Oberschenkel macht eine Werbung in dem Bereich jetzt Eisschnelllauf wenig Sinn. Und das sind eben die einzigen Möglichkeiten, wo man wirklich etwas gewinnen kann. Und wenn wir Claudia Pechstein uns anschauen, die ja nun zum 8. Mal bei Winter-Olympischen Spielen antritt, dann ist da einiges zusammengekommen, was ihr an Werbung auf Oberschenkel, Brust und Kopf passiert ist.
Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Bob angucke, da merkst du hast gerade gesagt, die in der Vermarktung, die spielen so ein bisschen mit den Medien oder mit der TV-Vermarktung. Bestes Beispiel für einen Bob: Warum sollte ein Bobfahrer auf der Wade Werbung haben? Einfach nur, weil er am Anfang von hinten gefilmt wird und du so lange diese Wade siehst, wie er da anrennt. Und da siehst du einfach, ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig genau, aber ich kann mir vorstellen, dass die Wade beim Bob eine der Hauptvermarktungsflächen ist, weil du im TV einfach so krass zu sehen bist. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu, ist jetzt einfach nur so eine Intuition und eine Idee von mir, aber das kann ich mir echt vorstellen. Und da siehst du auch wieder einfach, wie damit gespielt wird. Ne? Beim Bob zum Beispiel hast du sowohl, wenn der nach dem Spiel oder nach dem Spiel, sage ich schon, Wettkampf, nach dem Rennen zum Interview geht, hat er das auf seiner Mütze, auf seinem Kragen. Während des Rennens hat er das auf der Bob-Seite hinten und vorne, auf der Bob-Haube, auf dem Abweiser. Ja, und die Waden habe ich gerade schon erwähnt.
Also ich hab mir mal da Zahlen rausgesucht und interessant finde ich bei dem Raussuchen der Zahlen, dass die Spannbreite so groß ist. Ne? Also du bekommst jetzt für die Waden zwischen 2.500 und 10.000 Euro. Na, also da ist schon wichtig, ob du bei Francesco Friedrich der Anschieber bist oder nicht, aber die Zahlen sind schon gewaltig. Und ich glaube, wir können jetzt schon etwas festhalten. Immer dann, wenn das Bild relativ ruhig ist und die Wiedergabe für die Zuschauer eindrucksvoll ist, dann steigen die Preise. Also die Wade siehst du nun beim Anschieben sehr, sehr ruhig. Und wir werden bestimmt nachher noch zum Thema Biathlon kommen. Da hast du ganz ruhig das Gewehr. Das ist ganz, ganz anders in der Formel 1 zum Beispiel. Das ist einfach zu schnell. Eishockey ist viel zu schnell. Und gerade da, wo also im Bild die Wiedergabe von Logos gut zu erkennen ist und eine gute Awareness da ist, dann steigen auch die Preise, abgesehen von vom Erfolg des jeweiligen Athleten.
Das macht ja auch absolut Sinn, ne? Wie gesagt, immer dieses, ich muss es immer wieder wiederholen, dieses TV-Spiel, was die da machen, das macht einfach Sinn, dass du dann halt auch wirklich als, ja, als Marke dir die Plätze auswählst und auch bereit bist, viel Geld dafür zu bezahlen, wo du einfach lange und ruhig im Fernsehen zu sehen bist. Vor allem, weil auch, klar, gibt es auch im Wintersport viele Zuschauer, aber natürlich hast du die meiste Reichweite, das ist bei jeder Sportart so, über den TV oder über die mediale Verwertung. Deswegen kann ich es da nachvollziehen, da sind die Leute, die diese Ideen entwickelt haben, sind sicherlich nicht blöd. Die haben sich dabei schon was gedacht, finde ich gut. Auch wenn die Werbung natürlich, also ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt mal generell gucken, wo alles die Werbung gemacht wird, dann macht natürlich Sinn, so Oberschenkel, Schienbein, Oberarm, Schlittenrand beim Rodeln, Stirnband, Kragen, Brust, Schlittenrückseite. Also ich als Fußballromantiker, man sieht ja immer, wie Fußballfans wirklich allergisch auf so viel Sponsoring und Werbung reagieren. Habe ich jetzt im Wintersport aber noch nicht so mitbekommen, dass sich da Leute so krass beschweren? Oder gibt es da sowas?
Nee, glaube ich nicht. Also es hat sich irgendwie, glaube ich, so eingewöhnt. Wir haben da eine Mediensozialisation erlebt. Das ist einfach normal. Ich glaube, wir würden uns komisch fühlen, wenn gar keine Werbung auf den besagten Körperteilen zu sehen wäre.
Vor allem auch, wenn du dir Eishockey anguckst, hast du gerade auch schon erwähnt, der Sportler ist vollgepackt mit kleinen, vielen Logos. ist halt die Frage, wie effektiv das ist, ne? Also da fällt mir nur der Spruch, ein weniger ist manchmal mehr, ist halt die Frage. Aber ich habe auch noch nie gehört, dass sich da jemand als Eishockey-Fan drüber beschwert hat. Ich weiß es wirklich nicht.
Und das Stichwort weniger ist mehr, ich glaube, das trifft auf jeden Fall für Ski Alpin zu. Denn du hattest gerade beim Rodeln, glaube ich, 6, 7 verschiedene Flächen benannt. Im Ski Alpin sind es ja praktisch nur 4 Stück. Also Ski, Stöcke, Helm und Brille, wo du selber vermarktungsmäßig unterwegs sein kannst. Aber da gibt es richtig, richtig Geld. Also wenn man bedenkt, dass beispielsweise die Vermarktung des Helms zwischen 50.000 und 100.000 Euro bringen kann, das ist schon eine Menge. Hinzu kommen dann nochmal weitere bis zu 100.000 Euro für Skibrille und die erwähnten Stücke. Das heißt, du könntest 200.000 Euro bekommen. Das ist schon also Höchststeuersatz in Deutschland.
Definitiv. Für die beiden richtig ja, großen Sportarten im Wintersport, was die Vermarktung angeht, Biathlon und Skispringen, haben wir uns einige Zahlen rausgesucht. Bevor wir darauf eingehen, würde ich dich aber gerne einmal fragen, weil ich es wirklich nicht weiß, wie ist das rechtlich? Hat der Einzelsportler die Möglichkeit, die Flächen an sich so zu vermarkten oder hat der Verband da auch noch irgendwie seine Finger im Spiel? Weil das ja wirklich, ja, keine Ahnung, das kann ich weiß es nicht. Ich weiß nur beim Fußball oder generell auch beim Handball und was auch immer, der Verein entscheidet, was auf den Trikots der Spieler ist. Ist ja auch Teamsport, ist nochmal was anderes. Aber wie ist das? Hat der Einzelsportler, der, was weiß ich, der Eisschnellläufer, hat der die Entscheidung, so bekleide ich mich und das Geld kassiere ich für mich ein?
Nur zur Hälfte. Also wenn wir mit Eisschnelllaufen beginnen wollen, dann ist es so, dass die rechte Seite des gesamten Skianzuges gehört dem Verband. Die linke Seite kannst du machen, wie du es halt hinbekommst. Das ist halt ein Sonderfall. Grundsätzlich ist es so, dass die Nominierung von Einzelsportlern oder Mannschaftssportlern im Wintersport auch über die Verbände erfolgt. Und die Verbände haben natürlich auch Sponsoren, Bekleidungssponsoren zum Beispiel. Und dann gilt eben der Spruch, Ober sticht unter. Und dann muss sich eben ein Sportler dem unterordnen. Aber grundsätzlich hat also zunächst einmal der Weltverband ein Vorrecht, dass also beispielsweise eine bestimmte Automarke nicht konterkariert werden kann durch einen nationalen Verband. Und dann geht es kaskadenartig runter bis zu dem Sportler. Von daher ist also die Eigenentscheidung nur dann gegeben, wenn die beiden Oberen, der nationale Verband und der internationale Verband, sagt, nö, wir wollen es nicht, mach du.
Also ist auch quasi jetzt branchenabhängig, ist der Einzelsportler super eingeschränkt. Weil wenn zum Beispiel, sage ich mal, der Verband jetzt sagt, unser Partner ist Mercedes, der Einzelsportler hat aber super Kontakte zur BMW, links auf der Brust ist Mercedes, rechts BMW, das wird nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren.
Ja, macht auch irgendwo Sinn. Also ist der Einzelsportler da eingeschränkt durch...
Ja, du sagst, es macht Sinn. Die Frage ist ja auch, macht das wirklich Sinn? Warum verdient immer der Verband? Am Ende des Tages bleibe ich dabei, Sport gehört denen, die sie ausüben und nicht den Funktionären.
Ja, wenn ich da kurz einrätschen darf, hast du recht, aber es geht ja auch ein bisschen um Authentizität. Und wenn du links auf der Brust Mercedes und rechts auf der Brust BMW hast, das kann ja für Sponsoring kann das ja nicht funktionieren. Deswegen, und irgendwie eine Regel musst du ja setzen.
Ja, umgekehrt dann. Erst entscheidet der Sportler und dann der Verband.
Ja gut, da kann man ja bei den Verbänden mal anfragen, ob die das okay finden. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, wir haben gesagt, wir wollten uns mal ein paar Zahlen angucken und das machen wir mal anhand der Beispiele Biathlon und Skispringen. Biathlon ist, was die Zahlen angeht, so ein bisschen auf Platz 2 hinter Skispringen, aber damit man mal oder damit ihr auch mal eine Vorstellung bekommt, was da für Summen fließen. Für die Mütze vorne beim Biathlon kriegst du 50.000 bis 150.000 Euro. Ist schon eine Menge. Hätte ich jetzt so gar nicht eingeschätzt. Du? Hast du da irgendwie?
Nee. Vor allem, man unterscheidet ja zwischen Mütze vorne und Mütze seitlich.
Ja, stimmt. Mütze seitlich wäre weniger. 10.000 bis 20.000. Ja. Ja, das sind trotzdem, das sind immer noch richtig gute Summen, ne? Und Mütze vorne, sagst du schon. Wobei, ich überlege gerade, wenn der Sportler beim Biathlon schießt, sieht man den dann nicht seitlich?
Na, die haben ja stehend und liegend schießen und beim Schießen wird dann praktisch beim stehend Schießen öfter mal auch vorne gezeigt, erst recht, wenn die dann in der Loipe unterwegs sind. Aber die Mütze ist schon die Nummer 1, auch unter dem Aspekt, dass die eben ganz ruhig im Bild zu sehen ist. Wenn wir uns das Gewehr an sich einmal anschauen, dann hast du den hinteren Schaft mit 50.000 auch schon mal richtig, richtig fette Summe, würde ich mal sagen. Liegt aber daran, dass man eben ganz problemlos Fiesmann beispielsweise lesen kann.
Ich wollte gerade sagen, hast du gerade schon angesprochen, dass es diese Ruhe, die halt, weil beim Schießen mehr weniger Bewegung beim Sport kannst du, während du schießt, eigentlich nicht haben, beziehungsweise solltest du nicht haben. Und du hast auch 25.000 für den Diopter und 20.000 für den Riemen. Frag mich nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was ein Diopter und ich weiß nicht, was ein Riem ist, aber das sind auf jeden Fall
auch... Der Diopter ist da zum Scharfstellen des Gewehrs, also des Zielobjektes. Und der Riem ist eben da, wo du dann später das Gewehr schulterst. Interessant dabei finde ich übrigens auch, dass dieser Riemen ja nur 30 Quadratzentimeter ausmacht. Das ist nicht riesig viel und trotzdem gibt es dann bis zu 20.000 Euro dafür.
Wahrscheinlich mit dem Argument, dass du lange und ruhig im TV zu sehen bist, wenn man genauer hinguckt. Deswegen ist diese kleine Fläche, oder ist es gar nicht so schlimm, dass die Fläche so klein ist, weil du halt auch viel, du wirst herangezoomt da. Und deswegen glaube ich, dass man das trotzdem gut erkennen kann, was die 20.000 rechtfertigt. Skispringen. Oh, Helm vorne, 150.000 bis 300.000 Euro. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Also hätte ich so jetzt gar nicht gedacht. Und Ski-Oberseite, 40.000 bis 60.000. Siehst du auch, du hast wirklich beim Skispringen, glaube ich, nur diese zwei. Wahrscheinlich auch noch das Trikot irgendwie, aber das ist wahrscheinlich dann auch wieder verbandstechnisch oder so. Oder
veranstaltermäßig.
Veranstaltermäßig, aber trotzdem Helm und Ski-Oberseite sind nur zwei und trotzdem machst du da so ein riesen, ja, so ne, hast so eine riesen Sponsoring-Einnahme, einfach weil Skispringen halt natürlich auch, weiß ich nicht, ist das die Wintersportart-Disziplin, die wirklich am meisten Aufmerksamkeit generiert?
Gerade wenn wir über die Vier-Schanzentournee nachdenken, ist das schon ein großes Highlight. Und ein Karl Geiger, der wird vielleicht nur ganz kurz geweint haben, dass er so schlecht abgeschnitten hat. Denn er ist Großverdiener, wenn wir uns hier die Sponsoring-Summe anschauen.
Ja, und Magdalena Neuner verdiente in einem Jahr über 1 Million Euro nur mit Sponsoring.
Wow.
Jetzt bin ich mal gespannt, wenn man den Vergleich zieht. Sponsoring-Einnahmen und Prämien für die sportliche Leistung. Ja, zieh da mal bitte einen Vergleich.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn wir darüber nachdenken, wir veranstalten etwas, dann wollen wir Sponsoren haben zur Durchführung. Gut, aber um die Besten der Besten zu bekommen, musst du Prämien an den Start bringen. Und ich weiß nicht, ob jemand von uns jemals das irgendwie getippt hätte, aber im Wintersport werden jährlich 35 Millionen Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Und der Krösus, unter denen ist Ski Alpin, das hätten wir uns fast gedacht, 9,3 Millionen Euro, Biathlon 6,1 und der Knaller, wie ich finde, aufgrund unserer Recherche, ist Platz 3, da wird man sagen, na, Freestyle und Snowboard, also auf die Sportarten wäre man wohl nicht gekommen, ist aber ein echter Fingerzeig, 4,2 Millionen Euro werden da an Preisgeldern ausgeschüttet, das heißt, hier könnte sich etwas entwickeln, wo Sponsoring Sinn macht, wo Präsentation Sinn macht, weil nach den Traditionssportarten, Ski, Alpine, Biathlon mit Freestyle auf Platz 3 zu sein, riesig.
Ja, finde ich auch überraschend und jetzt ist, was ich auch interessant fand, wenn du mal überlegst, in einem Jahr, wo eine Weltmeisterschaft oder irgendein anderes großes Turnier stattfindet, dann steigen die Preise. Also Ski Alpin ist dann, glaube ich, knapp bei 10 Millionen, Biathlon geht hoch auf 7, Snowboard fast auf 5. Das sind schon Zahlen, finde ich interessant, dass die durch so ein großes Turnier doch nochmal echt in die Höhe geschossen werden.
Und die Zahlen ändern sich nicht, die Rangfolge bleibt. Ne? Also, dass man nicht sagt, in der WM, dann kommt auf einmal Eisschnelllauf oder Rodeln, nee. Diese drei sind ziemlich stabil, egal ob mit oder ohne WM.
Finde ich bei Freestyle und Snowboard echt cool. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, weil es natürlich auch super gefährlich ist. Ne? Vielleicht
und junge Leute ansprechen.
Und junge Leute, ja klar, stimmt. Da ist natürlich eine andere Zielgruppe zu erreichen, die du vielleicht längerfristig binden kannst. Kann natürlich sein, dass man diese Disziplin dadurch stärken und ja einfach nochmal besser machen will.
Lennart, ich habe mal geguckt, wenn wir über Prämien sprechen und Preisgelder sprechen, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, bei jedem Rennen, wenn du jetzt eine Serie hast, zu gewinnen. Und da habe ich mal geguckt, was sind denn die Einzelpreisgelder? Also wo verdient man im Wintersport am allermeisten, weil man einen Wettbewerb gewonnen hat? Und die Antwort heißt eben Abfahrt und Slalom der Männer in Kitzbühel 100.000 Euro. Die Vier-Schanzentournee zu gewinnen bringt 96.400 und das Slalom Frauen in Flachau 60.500. Und so summiert sich für die Top-Sportler eben die Summe der Einnahmen immer mehr. Also dann gibt es noch die andere Möglichkeit der Gewinne des Gesamtweltcups. Langlauf 28.000, Biathlon 28.200, Biathlon 28.000, Eisschnelllauf 13.250. Finde ich also schon wirklich interessant. Und es gibt auch Sportarten, da kriegst du gar nichts. Da gewinnst du beispielsweise einen Weltcup, ja, und da gehst du leer aus. Also Short Track, Bob und Skeleton, da kannst du dich über die Medaille und den Blumenstrauß freuen, kriegst aber keinen einzigen Cent.
Aber du hast natürlich nach dem gewonnenen Titel wiederum die Möglichkeit, bessere Sponsoren zu bekommen. Weil wir haben gerade nochmal gesagt, wenn du diese Sponsoren hast auf dem, ja, beim Bob jetzt, sage ich mal, zum Beispiel auf der Wade, die bezahlen natürlich mehr, wenn du ein erfolgreicher Sportler bist, ne? Das heißt, du bekommst natürlich nicht direkt Prämie durch die Veranstaltung, aber indirekt irgendwie steigern sich deine Einnahmen natürlich trotzdem, weil du mehr Aufmerksamkeit durch gute sportliche Leistungen bekommst. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, du hast gerade gesagt, zum Beispiel Abfahrt- und Slalom-Männer in Kitzbühel 100.000 Euro als Einzelpreisgeld, ist so der Krösus da. Wenn man das vergleicht, ist das viel? Weil wenn ich überlege, gut, bei der Darts-WM hat der Gewinner 500.000 Euro bekommen. Aber wenn du jetzt überlegst, was mir gerade einfällt, die Darts-WM findet natürlich nur einmal im Jahr statt. So Abfahrt und Slalom findet öfters
pro Jahr statt. Ja, aber in Kitzbühel auch nur einmal.
Stimmt auch wieder.
Aber ja. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Übertragungszeit länger ist. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden Darts-WM übertragen worden ist. Kitzbühel, die Abfahrt, ich weiß es auch nicht. Aber es wird deutlich weniger sein als die Darts-WM. Ich glaube, damit hängt es unmittelbar zusammen.
Ja, also vergleichsweise so im Sport sind die Prämien, die Einzelprämien gar nicht so hoch.
Nicht so hoch, aber es trifft eben nur wenige. Also wirklich Geld verdienen tun nur wenige. Die breite Mehrheit macht es nach wie vor just for fun.
Okay, finde ich auch interessant. Und jetzt, wenn wir das Thema mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, Litfaßsäule, so viele verschiedene Werbeflächen auf einem einzelnen Sportler wie im Wintersport haben wir, glaube ich, sonst in keiner anderen Sportart, oder? Ja. Eishockey, ich habe gerade gedacht, so Eishockey, aber Eishockey ist ja eigentlich auch gefühlt so eine Wintersportart oder zählt so ein bisschen dazu.
Fall.
Ja, ja, finde ich interessant. Und ich glaube auch, dass es in anderen Sportarten, wenn ich mir vorstelle, beim Fußball, Handball, Basketball, wenn der Sportler von oben bis unten, ja, ich sage jetzt mal, tätowiert mit Werbung wäre, dann wird das, glaube ich, auch eher kontraproduktiv sein, auch wenn die Sponsoring-Einnahmen dann hoch sind. Beziehungsweise, du sagst dann halt natürlich auch, das einzelne Sponsoring an sich wird weniger wert. Weil wir haben gerade gesagt, weniger ist mehr. Wenn du da 10 Sponsoren auf einem Trikot hast, ist es natürlich weniger effektiv für den einzelnen Sponsor, als wenn du nur zu zweit bist.
Und man muss es im Marketing-Mix sehen. Also nur Sponsoring zu betreiben auf dem Helm von Karl Geiger, das bringt nichts. Man muss es ja auch noch mit PR und mit Testimonial und mit anderen Dingen verbinden. Also jetzt praktisch nur hinzugehen und sagen, ich mache die Werbung, das bringt's nicht. Wenn wir uns an den Beginn unseres Podcasts heute erinnern, dann ist ja gerade so das Testimonial, Schweinsteiger, Ivanovic oder so, das bringt es ja erst recht. Also eine Einzelaktion, ich setze alles auf den Helm des Skispringers, das ist rausgeworfen Geld.
Also sehen, dass du da auch eine Geschichte und Emotion mit verbindest, weil dann kommt das in der Gesellschaft an und dann ist das Sponsoring auch erst effektiv.
Ja.
Finde ich gut. Wir wollen beim Thema bleiben, aber wieder mit einer neuen Kategorie, die nennt sich Lang, lang ist's her und da darf sich Gerhard heute nicht die drei fragen. Nächste Woche wieder, könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber Lang, lang ist's her geht darum, Gerhard, erzähl mal eine Geschichte vom Wintersport und also, wir freuen uns auf die neue Kategorie.
Lang, lang ist's her. Coole Geschichten aus dem Sportbusiness.
Ich muss da für die Community ein bisschen erklären, der liebe Lennart hat sich das einfallen lassen und kokettiert vielleicht ein bisschen mit meinem fortgeschrittenen Alter, denn er kann sich sicherlich nicht an die Olympischen Spiele 1980 erinnern in Lake Placid. Da hat man an ihn noch gar nicht gedacht. Der ZDF-Kommentator Bruno Morawetz, eine wirkliche Institution für Wintersport, insbesondere für Biathlon, der hat dort für das ZDF also entsprechend kommentiert und Lake Placid, US-Fernsehübertragung, jawohl, aber man hat sich dann eben mehr auf die US-Läufer konzentriert und den überragenden Thomas Wassberg aus Schweden. Und es gab so gut wie keine Fernsehbilder von anderen Sportlern, erst recht nicht von Deutschen. Und ein bisschen humorvoll hat man früher gesagt, Biathlon, das war Schießen und Weglaufen, irgendwann durch den Wald und dann kommt einer raus und hat gewonnen. Und als dann Jochen Behler auf der Runde war, dann hat so ein bisschen Morawetz so mit sich gegrummelt und dann den legendären Satz gesagt, wo ist Behle? Wo ist Behle? Und dieser Satz, der nun schon ein paar Jahrzehnte alt ist, der hat wirklich den damals 19-jährigen deutschen Skiläufer Jochen Behle, ja, nicht weltberühmt gemacht, aber zumindest national berühmt gemacht. Der Satz ist praktisch Standard an den Stammtischen und an den Erinnerungserzählungen, wenn es um Ski Sport geht, insbesondere eben um den Skilanglauf. Und interessant daran finde ich, Jochen Behle hat in seiner Karriere nicht eine einzige internationale Medaille gewonnen, war dann aber als Bundestrainer so sehr erfolgreich bis 2012, dass so Namen wie René Sommerfeld oder Axel Teichmann oder Tobias Angerer zu seinen Einzelsportlern gehört, die er weit nach vorne gebracht hat. Schließlich und endlich dann natürlich auch die Goldmedaillen bei den Winterspielen 2010. Also von daher, wo ist Behle? Lang, lang ist her.
Ja, sehr cool. Coole Geschichte. Kannte ich so noch nicht. Aber du hast ja schon gesagt, ich nutze hier deine Erfahrung. Wir wollen es ja positiv formulieren. Deine Erfahrung, nicht dein Alter.
Sehr schön, sehr schön.
Nein, sehr cool. Coole Geschichte. Hoffentlich habt ihr sie auch spannend gefunden. Gehe ich aber jetzt mal stark von aus, wenn ihr Sport interessiert seid. Gut, dann sind wir auch für heute schon wieder durch. Wir verabschieden uns wie immer mit dem Hinweis, dass ihr uns gerne abonnieren und bewerten könnt und euch immer mal wieder mit Themenvorschlägen oder irgendwelchen Anmerkungen an sport@ist.de melden könnt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut.
Habt eine gute Zeit.